Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Der Moment, in dem Donald Trumps Praktikantin einem CNN-Reporter das Mikro wegnehmen will.
Mr. President, if I may ask one other question. Are you worried?
That's enough. That's enough.
Mr. President, I was going to ask one of the other folks. Pardon me, ma'am. Mr. President, that's enough.
Dieser Moment lässt uns diese Woche nicht los. Jetzt, weil das Weiße Haus eine Videoversion veröffentlicht haben soll, die manipuliert wurde. Late-Night-Talker Jimmy Kimmel zum Beispiel und auch andere fordern jetzt, dass die Pressesprecherin gefeuert wird.
She intentionally disseminated doctored video footage to discredit a reputable journalist. She's the White House press secretary. She should be fired and...
Ja, wir sprechen mit einem Experten, der uns sagt, wie wir Laien manipulierte Videos erkennen können und was wohl an diesem Video manipuliert wurde. Außerdem heute im Update-Podcast zum Jahrestag der Maueröffnung. Den Osten ein wenig mit anderen Augen sehen, dafür gibt es ja bei Twitter diesen Hashtag der andere Osten.
Ich glaube, der Osten hat keine eigene Erzählung, weil es der Osten bisher auch nicht geschafft hat, sich eine eigene Erzählung zu geben, noch nicht selbstbewusst genug ist, um auf das, was er geschafft hat, stolz zu sein.
Wer also nur vorurteilsbelastet auf News Stories aus dem Osten Deutschlands schaut, der verpasst eben auch die tollen Geschichten. Wir sprechen gleich mit dem Initiator des Hashtags. Und wir sprechen über Ballettschuhe. Und bevor ihr jetzt denkt, oh, die spinnen, ich schalte den Podcast wieder ab. Moment. Profi-Ballettschuhe in anderen, dunkleren Hautfarben, die gab es bisher nie. Die nehmen wir zum Anlass zu schauen, wo im Alltag die Hautfarbe eher auf weiß geeicht ist. Zum Beispiel in der Medizin, wo Testgeräte Krankheiten nicht erkennen, wenn die Haut dunkler ist. Spannend. So ist er. Der Podcast des Updates vom Freitag, 9.11.2018.
Deutschlandfunk Nova.
Eieieiei. Wie sich ein kurzer Moment einer Trump-PK zu so einem wochenfüllenden Ding hochbauschen kann. Vorgestern Abend CNN-Reporter Jim Acosta und Donald Trump.
Mr. President, if I may ask one other question. Are you worried?
That's enough. That's enough.
Mr. President, I was going to ask one of the other folks. Pardon me, ma'am. Mr. President, that's enough.
Ja, das war genau der Moment, in dem eine Praktikantin des Weißen Hauses versucht hat, dem Journalisten das Mikrofon wegzunehmen. Jim Acosta hält seinen anderen Arm so dazwischen. Durch so einen Ruck geht dann der Arm nach unten auf den Arm der Praktikantin. Es sah alles ehrlich gesagt nicht so schlimm aus, aber diese Berührung ist der Grund, weswegen Jim Acosta seine Presseakkreditierung im White House verloren hat. Und die Pressesprecherin Sarah Huckabee Sanders hat bei der Begründung auch dieses Video gezeigt, mit Zoom auf die Arme. Und da sah es plötzlich so aus, als würde Jim Acosta den Arm der Frau fast schon mit so einem Karateschlag, weghauen. Ja? Und jetzt gibt es eben die Vermutung, dass das Video gefaked wurde, und zwar von der ultrarechten Plattform InfoWars. Late-Night-Talker Jimmy Kimmel ist nicht der Einzige, der jetzt einen Rücktritt der Pressesprecherin fordert.
She intentionally disseminated doctored video footage to discredit a reputable journalist. She's the White House press secretary. She should be fired and...
Tja, wie erkennt man, ob das Video manipuliert, also gefaked wurde? Konrad Weber ist Journalist beim Schweizer Radio und Fernsehen, Experte für solche Fake-Videos. Konrad, erstmal zum Infowars-Video aus der Pressekonferenz. Manipuliert oder nicht?
Es ist sehr schwer zu sagen, ob diese Aufnahme mit dem Journalisten, dem CNN-Journalisten Acosta, wirklich ein Fake ist oder nicht. Der Unterschied dazwischen ist, wenn man das Bild für Bild anschaut, dass dort die Aufnahme der Press Secretary um einige Sekunden oder also Sekundenbruchteile dann auch länger dauert. Also dass es so ausschaut, als würde eher der Journalist das Mikrofon runterschlagen. Und das ist jetzt die große Frage, ob das stimmt oder nicht oder was da dahinter steckt.
Das heißt, ein paar Frames wurden einfach verdoppelt, sag ich mal so, dass es extremer aussieht, als hätte er den Arm von ihr runtergedrückt.
Genau so wirkt es zumindest, ob das jetzt wirklich technologisch ein Fehler ist beim Upload des Videos oder ob das ganz bewusst gemacht ist, da scheiden sich halt die Geister. Mhm. Und was man einfach weiß oder sieht, ist, dass es da gewisse Unterschiede gibt, vor allem wenn man es eben Bild um Bild anschaut.
Okay, das wäre ein Trick, aber du kennst dich generell aus, woran erkennt man als Laie, dass ein Video gefälscht, manipuliert ist?
Als Laie wird es immer schwieriger, wirklich herauszufinden, ob jetzt etwas gefälscht oder nicht ist. Vor allem je stärker, je besser die Technologie dahinter wird, ist es eigentlich immer ein Hinterherhinken, auch wenn man ein sehr gut ausgebildeter Experte auf diesem Bereich ist. Es gibt einzelne kleine Möglichkeiten, um das vielleicht schneller herauszufinden. Zum einen, indem man natürlich auch mal schaut, wer ist die Ursprungsquelle dieses Videomaterials, indem man analysiert, gibt es Unterschiede zwischen Ton und Bild, gibt es irgendwelche Sprünge, die dann auch komisch wirken im Bild. All solche kleine Details, die weisen halt auf einen gewissen Fake da auch hin.
Aber die Computer sind sehr weit. Man kann ja mittlerweile das Gesicht jedes Menschen nehmen und einfach den Mund sich bewegen lassen und die Stimme wird auch nachgestellt und plötzlich sagt Ralf Günther im Bild was ganz anderes als in Wirklichkeit.
Das ist tatsächlich so. Die Technologie ist sehr, sehr fortgeschritten in den letzten Monaten. Es gibt viele solcher Software-Angebote, auch frei Haus im Netz sind die verfügbar. Es braucht natürlich ein gewisses Know-how, um die auch nutzen zu können. Aber die Technologie zeigt, was heute schon möglich ist. Und umgekehrt ist es eben, wie gesagt, auch um das dann aufzuklären und zu verifizieren, eigentlich immer ein Hinterherspringen hinter dieser Technologie hinterher.
Wie schätzt du das ein? Wie verbreitet sind gefakte Videos? Wie groß ist das Problem?
Es gab bisher in vor allem den politischen Prozessen noch kein größer solcher Fake, den man jetzt wirklich ganz künstlich, ganz bewusst künstlich auch erstellt hat. Was es immer wieder gibt, ist, dass gewisse Aufnahmen aus dem Kontext gerissen werden, dass zum Teil nur ein gewisser Ausschnitt gezeigt wird oder der dann viral durchs Netz geht. Aber ich bin mir sicher, dass auch in den nächsten Monaten und bestimmt auch Jahre dieses Thema noch größer wird, eben mit ganz bewusst künstlich gefälschten Inhalten.
Gab es Situationen, bei denen auch du schon reingefallen bist und im Nachhinein dachtest, ah, hätte ich doch genauer hingeguckt?
Die gab es zum Glück in dieser Größenordnung noch nicht, aber was mich schon immer wieder auch erstaunt, ist, in welcher guten Qualität zum Teil diese Dinge schon möglich sind. Es gab ein Video letzthin von Barack Obama, der da wirklich in der Stimme und auch in der Mimik etwas erzählt hat, das er so nie gesagt hat. Und das war dann schon auch sehr erschreckend und überraschend, in welch guter Qualität das da auftaucht. Und wenn ich da nicht gewusst hätte, dass das gefälscht ist, dann wäre ich da vielleicht auch auf den ersten Blick reingefallen, einfach weil es so gut produziert war.
Konrad Weber, Experte für manipulierte Videos beim Schweizer Radio und Fernsehen. Hier bei uns in Deutschlandfunk Nova im Update. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Deutsche Republik wurde ausgerufen. Hitler hat einen Putschversuch unternommen. Das war, bevor er an die Macht gekommen ist. Mit der Reichspogromnacht ist die systematische Judenverfolgung in Nazi-Deutschland losgegangen. Und eben auch der Mauerfall. 9.11.2018. Wir gedenken in Deutschland. Alles Ereignisse, die für unsere deutsche Geschichte prägend waren. Heute ist der Tag, an dem wir uns eben an unsere Geschichte auch erinnern und gegen das Vergessen dieser zum Teil schrecklichen Geschehnisse ankämpfen wollen. Deutschlandfunk-Nova-Reporterin Ilka Knigge hat sich heute einige Projekte dazu angeschaut, die erinnern wollen und irgendwie am heutigen Tag ein Zeichen setzen wollen. Und eins davon ist heute groß auf Twitter aufgeploppt.
Das ist der Hashtag UnfollowMe. Unter diesem Hashtag rufen viele Stars dazu auf, ihren Accounts nicht mehr zu folgen, wenn man rechtsradikale Ansichten vertritt. Das ist eine Aktion von Laut gegen Nazis, ein Verein, der hat auf seiner Seite ein Video veröffentlicht, in dem unter anderem Vis-à-vis Sido, Trettmann, Smudo von Fanta 4 oder die Newcomerin Nura sich gegen rechtes Gedankengut positionieren.
Ich glaube schon, dass ich auch Rechte unter meinen Followern habe.
Es ist ein echt unschönes Gefühl zu wissen, dass Leute mich aus Deutschland raushaben wollen.
Was ist mit Deutschland passiert?
Warum machen die Leute das?
Wegen den Followerzahlen nichts zu sagen, ist für mich so die krasseste Arschloch-Einstellung überhaupt.
Ich bin natürlich auch immer dafür, dass man sich austauscht und dass es einen Diskurs gibt. Aber es gibt Leute, da ist einfach leider Hopfen und Malz verloren.
Geht woanders hin.
Ciao.
Bei Instagram gibt es unter dem Hashtag über 45.000 Posts und auch auf Twitter teilen immer mehr Menschen Statements wie: Wenn du stolz auf deine Hasskommentare bist, unfollow me.
Eigentlich ja eine super Sache, sich zu positionieren, aber das sorgt ja am Ende vielleicht auch dafür, dass man noch mehr in seiner Bubble bleibt oder auch, dass die Menschen in ihrer Bubble bleiben und man eben nicht mehr versucht, mit guten Argumenten Menschen von einer anderen Meinung auch zu überzeugen.
Die Gefahr, die würde ich da auch sehen, Dennoch ist es natürlich ein Beispiel dafür, wie heute am 9. November versucht wird, auf die deutsche Vergangenheit aufmerksam zu machen und vor allem natürlich auch auf die aktuelle Lage in unserem Land. Trotzdem kann man diskutieren, ob das der richtige Weg ist.
Ein zweiter Hashtag trendet auch noch, und zwar der Hashtag Stolpersteine. Dahinter steckt ein Kölner Künstler. Fass nochmal zusammen für alle, die nicht wissen, worum es geht, was da gemacht wird.
Gunter Demnig ist derjenige, der diese kleinen Messingsteine überall in Deutschland und auch in Italien, in Österreich, den Niederlanden oder Tschechien in den Boden gelegt hat. Auf diesen Steinen stehen die Namen von Menschen, die in der NS-Zeit ermordet, verfolgt bzw. deportiert wurden. Hat sich ja jeder schon mal gesehen. Das sind so kleine handgroße Steine und die glänzen ebenso metallisch. Der Künstler installiert die auch selbst.
Alle Steine zusammen, man kann sagen, bilden ein dezentrales Kunstdenkmal. Nur wenn man es richtig nimmt, was ringsherum passiert, was ja wichtig ist, die Verlegung der Steine mit Angehörigen, mit Schulklassen, mit Zeitzeugen noch zum Teil, mit den Initiatoren. Also ich würde mal sagen, der Begriff soziale Skulptur oder soziale Plastik, den Josef Beuys geprägt hat, der passt wirklich darauf.
Und heute am 9. November gehen eben viele Menschen raus auf die Straße und putzen diese Steine und posten dann Bilder davon. Einige haben sich auch über die Menschen schlau gemacht, die auf ihrer Straße mal gelebt haben. Und da geht es dann natürlich auch noch darum zu zeigen, dass diese Stolpersteine eben nicht was ist, auf dem nur rumgetreten wird, sondern dass sie eben auch Aufmerksamkeit bekommen. Das ist nämlich auf die Kritik an der Kunst von Demnig. Die Steine sind so in den Boden eingelassen, also bodengleich, und es wird sozusagen auf den Namen der Menschen herumgetrampelt.
Heute vor 29 Jahren ist auch die Mauer gefallen. Es ist also gar nicht so einfach, an so einen traurigen Tag wie die Reichspogromnacht zu erinnern und gleichzeitig an den Tag, an dem der Fall der Mauer gefeiert ja auch wurde. Wie wird das heute in Deutschland versucht?
Heute liegt der Fokus, so habe ich den Eindruck, wirklich auf der Reichspogromnacht. Und zwar, weil die heute 80 Jahre her ist. Das ist also eine runde Jahreszahl und man nimmt das dann zum Anlass, das Gedenken an diesem Tag heute einfach als Schwerpunkt zu setzen. Der Mauerfall, der wird sicher im nächsten Jahr sein, also 30 Jahre danach. Dennoch gibt es natürlich Gedenkfeiern. Zum Beispiel wurde in der zentralen Mauergedenkstätte in Berlin an die Opfer der deutschen Teilung erinnert. Michael Müller, Berlins Bürgermeister, hat dort zum Beispiel vor einer neuen Spaltung der Gesellschaft gewarnt. Also ein Thema, was ja heute auch viel aufgekommen ist. Aber auch auf Social Media wird natürlich der schönste Satz des Mauerfalls geteilt.
Das tritt nach meiner, komm, wir lassen es ihn selbst sagen.
Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort.
Genau.
Unverzüglich.
Ja. Günter Schabowski, sein Notizzettel und das Versehen, das zum Mauerfall geführt hat.
Wir erinnern uns an diesen 9. November, an unsere deutsche Geschichte. Ilka Knigge aus dem Deutschlandfunk Nova Team hat euch Beispiele vor allem aus dem Netz vorgestellt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Tja, scheiße gelaufen. Stellt euch mal vor, ihr sitzt gerade im Flieger, kurz vor dem Start, womöglich schon angeschnallt, freut euch auf den Urlaub und dann heißt es auf einmal, sorry, wir müssen leider wieder raus alle. Das Flugzeug wurde beschlagnahmt. Tatsächlich, so passiert in Frankreich auf einem Flug von Ryanair. Wieso das Ganze und wie die Geschichte weitergegangen ist, das weiß Jan Bungartz aus unserer Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Jan, was war da los?
Tja, da war gestern Abend in Bordeaux im Südwesten Frankreichs die Maschine Boeing 737 sollte eigentlich nach London fliegen. Die 149 Passagiere an Bord saßen tatsächlich auch schon drin, aber dann wurden die Reisepläne doch sehr kurzfristig durchkreuzt und zwar von den französischen Behörden. Die hatten das Flugzeug nämlich beschlagnahmt und vorübergehend in Bordeaux festgesetzt, durfte also nicht mehr abheben.
Und die Passagiere mussten raus.
Mussten erstmal wieder raus, konnten aber immerhin noch am selben Abend mit einer anderen Maschine nach London fliegen, aber halt mit rund 5 Stunden Verspätung.
Gut, 5 Stunden, dann ist schon eine Entschädigung drin, aber jetzt mal echt, warum das Ganze? Was war mit dem Flugzeug?
Ja, mit dem Flugzeug selbst war eigentlich gar nichts, also jetzt nicht Sicherheitsprobleme oder so. Tatsächlich ging es bei der Aktion um die Airline, also Ryanair, die sollte mit der Beschlagnahme gezwungen werden, Geld an den französischen Staat zurückzuzahlen. Hatte der irische Billigflieger einfach nicht gemacht, trotz mehrfacher Aufforderung.
Einfach geweigert zu zahlen. Ja. Worum ging es da genau?
Das Ganze geht auf eine Entscheidung der EU-Kommission zurück aus dem Jahr 2014, also wirklich schon ein Weilchen her. Damals wurde Ryanair aufgefordert, Geld zurückzuzahlen an Frankreich. Die Fluggesellschaft hatte nämlich an einem anderen Flughafen, so einem kleineren Lokalen in Angoulême, Sonderkonditionen bekommen. Und durch diese Sonderbehandlung für Ryanair wurde nach Ansicht der EU-Kommission der Wettbewerb verzerrt. Konzert. Das war also eine Art unerlaubte staatliche Beihilfe.
Aber solche Sonderkonditionen sind ja schon eine Spezialität von Ryanair, oder? Mhm. In Deutschland haben die ja anfangs auch nur so kleine Flughäfen angeflogen, besondere Verträge gemacht.
Ja, richtig. Das ist hier bei uns ähnlich. Zum Beispiel am Flughafen Hahn, Frankfurt Hahn, sagt ja Ryanair gerne. Dazu läuft bei der EU inzwischen auch ein Verfahren. Das ist aber noch nicht entschieden. Jetzt in Frankreich sollte Ryanair den unfairen Vorteil auf jeden Fall zurückzahlen. Gut 500.000 Euro. Zuletzt wurde laut den französischen Behörden dann im Mai nochmal eine Zahlungsaufforderung geschickt. Darauf habe Ryanair aber nicht reagiert und deshalb die Beschlagnahmeaktion.
Und? Hat's was gebracht? Hat Ryanair PayPal gezückt und die 500.000 überwiesen?
Wie sie es gemacht haben, weiß ich nicht. Aber heute Mittag, sagt zumindest die Luftfahrtbehörde in Frankreich, hat Ryanair tatsächlich gezahlt. Da geht es dann offensichtlich doch was schneller, wenn so ein Flugzeug dann womöglich länger auszufallen droht. Ryanair selbst hat sich zu dem Vorfall bisher nicht geäußert.
Das nochmal ein? Ist das ungewöhnlich, dass so ein Flugzeug beschlagnahmt wird?
Ja, gut, aus anderen Gründen und bei kleineren Airlines kommt das schon mal vor, wenn zum Beispiel Flughafengebühren nicht gezahlt werden, weil einfach das Geld gerade was knapp ist. Aber im Fall Ryanair ist schon ungewöhnlich. Also selbst die französischen Behörden haben da vom letzten Mittel gesprochen, dass man auch bedauere, dass man das einsetzen musste.
Okay, aber was sollen sie machen? 150 Passagiere mussten gestern in Bordeaux aus dem Ryanair-Flieger raus, weil das Flugzeug beschlagnahmt wurde. Infos hatte Jan Bungertz.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Eine Meldung aus einer Welt, die eigentlich nie ein Thema ist hier bei uns, nämlich Ballett. 200 Jahre nach der Erfindung der zartrosa Spitzenschuhe haben zwei Hersteller von Tanzzubehör jetzt erkannt, ey, es gibt ja auch Tänzerinnen, die nicht rosa bzw. nicht weiß sind und die brauchen auch Schuhe in eben einer etwas anderen Farbe. Die New York Times hat darüber berichtet. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Rebecca Endler. Für dich war das ein richtiger Aha-Moment heute, ne?
Ja, absolut. Also ich habe als Kind und Jugendliche lange Ballett getanzt und ich habe mir nie die Frage gestellt, warum eigentlich Strumpfhosen und Schuhe rosa sind. Das war einfach so.
Ja, weil ihr alle auch weiß wart, oder wahrscheinlich?
Ja, ganz genau. Und jetzt ist mir klar geworden, die Ballettphilosophie, die ist der Meinung, der Schuh ist die Verlängerung des Körpers. Und genau deswegen hat das Dance Theater of Harlem, also ein Ensemble mit Menschen aller Hautfarben, auch in den 70er Jahren als erstes mit dieser Tradition gebrochen.
When Dance Theater of Harlem was first founded, we wore pink tights and pink shoes. Until Arthur Mitchell was sitting in the audience one day and he said, why not be who we actually are? And so from that point on, we started wearing tights that matched our skin tone.
Genau, weil wenn man dunkle Haut hat, dann sieht eine rosa Strumpfhose und rosa Spitzenschuh auch einfach nicht aus. Mhm. Deswegen haben nicht weiße Tänzerinnen und Tänzer die Schuhe bisher aufwendig mit Make-up eingefärbt. Das nennt sich Pancaking.
Und weil die Spitzenschuhe ja wirklich nur ein ganz kleines Detail sind beim Ballett, hast du dich auf die Suche nach anderen weißgenormten Dingen heute noch gemacht?
Ich habe rumgefragt. Schnell war klar, da gibt es noch sehr viel mehr. Nudewäsche, also Lingerie in Hauttönen, Schaufensterpuppen, aber auch Buntstifte. Denn klar, Kinder lernen Hautfarbe, das ist weiße Hautfarbe. Alle anderen sind da ausgeschlossen. Das hat mir Joshua Quasi Akins erzählt, der sich im Gegensatz zu mir nämlich schon sehr viel länger mit diesen Dingen beschäftigt.
Ich bin Politikwissenschaftler, Menschenrechtsaktivist und auch in der schwarzen Bewegung aktiv. Ja, im deutschen Alltag gilt ja oft diese unausgesprochene weiße Norm und das zieht sich eben von Kleidungsstücken über überhaupt die Darstellung von Menschen.
Also die Darstellung von Menschen in der Werbung, in Büchern, besonders in Kinder- und in Schulbüchern, da wird einfach ein sehr weiß verzerrtes Bild der Gesellschaft verbreitet. Ein anderes Beispiel, das sind diese beigen Standardpflaster, die man sich auf den Arm klebt.
Genau, das ist ein anderes Problem, ne? Dass man sozusagen, wenn man eben diesem Hautton nicht entspricht, dann immer jedem kleinen Wehwehchen daran erinnert wird.
Ja, eine Sache, die mich ganz ehrlich schockiert hat, das sind die weißen Normen in der Medizin. Joshua Quasi Akins erzählt mir zum Beispiel vom Prick-Test. Das ist so ein einfacher Allergietest. Da werden auf dem Unterarm viele kleine Stiche gemacht und dann wird so ein Allergen darauf geteufelt. Bisschen später kann man dann anhand einer Tabelle die Schwellung und die Rötung abgleichen.
Ich habe das selber mal erlebt, dass in einem Allergietest, da ging es um eine Musterung tatsächlich, dann eben die Person, die das gemacht hat, mir gesagt hat, wie schön, also Zitat jetzt, ja, wie schön, dass die so mockerbraun sind, da kann ich wenigstens noch raten.
Wenn man eine Sache ganz gewiss nicht will, dann, dass der Arzt oder die Ärztin raten muss.
Ja.
Dabei gäbe es auch eine einfache Alternative, und zwar den Bluttest. Ein weiteres Beispiel ist die Erkennung von Gelbsucht bei Neugeborenen.
Ah, das ist eigentlich eine gefährliche Blutkrankheit, die bei Babys häufig vorkommt, aber dann auch leicht behandelt werden kann, wenn sie entdeckt wird.
Ja, genau. Also genau, das ist halt die Voraussetzung ist, dass sie entdeckt wird. Und um genau das festzustellen, gibt es so eine Art Scanner, der angewendet wird.
Da ist aber eben dann das Problem, das ist ein Lichtsensor und wenn der also, der muss ja geeicht sein auf irgendein Hautton, wenn der also dann geeicht ist auf weiße Haut, dann heißt das auch da wieder, Menschen mit anderen Hauttönen haben da das Nachsehen.
Ja, das Nachsehen heißt in diesem Fall, das können bleibende Schäden bei dem Baby auftreten. Auch hier, Alternativen sind da, das Problem ist nur, dass Ärzte oft nicht von allein drauf kommen.
Oft ist das nämlich nicht so und wenn man das nicht selber einfordert, dann kriegt man das eher selten. Das Problem ist aber, dass viele Menschen, gerade in Deutschland, gar nicht wissen, ja, dass unbedacht diese weiße Norm quasi zum Einsatz kommt und deswegen auch nicht wissen, dass sie dann da eben eine ungleiche und vielleicht in manchen Kontexten für sie weniger geeignete Behandlung erfahren.
Okay, das ist krass. Schauen wir mal nach vorne. Gibt es denn ja etwas, was sich tut in der Gesellschaft, was Gutes?
Ja, wie man so schön sagt, Einsicht ist der erste Weg zur Besserung. Joshua Quasi Akins sagt, wir müssen jetzt ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir hier in Deutschland in einer Welt leben, die weiß normiert ist. Und dass es immer mehr Menschen gibt, die dadurch krasse Nachteile haben.
Anstatt diese Erfahrungen abzuwiegeln und zu bagatellisieren und zu marginalisieren, können wir auch sagen, ah, da haben wir jetzt eine Chance, was daraus zu lernen, was tatsächlich dann am Ende für alle hilfreich ist.
Und was das angeht, dann gibt es vielleicht doch was, was wir uns vom Ballett, also genauer vom Dance Theater of Harlem, abschauen könnten.
One of my favorite things about Dance Theater of Harlem is when you look at that stage, you see all of these different skin tones. Subliminally, it's about celebrating the diversity of the human race.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Grünen. Die verbringen ihr Wochenende nicht wie ich im Radiostudio oder auf dem Sofa. Sie treffen sich im schönen Leipzig zum Parteitag schon heute. Die Partei erlebt ja derzeit einen wirklichen Höhenflug. Die Wahlergebnisse in Bayern und Hessen zeigen, da passiert gerade was. Für uns in Leipzig dabei ist Deutschlandfunk Nova-Reporterin Silvia Engels. Hallo, grüß dich, guten Abend.
Hi, grüß dich.
Jetzt sind die Grünen derzeit nicht nur erfolgreich, sie sind eine Partei, die auch geschlossen auftritt, wo es gefühlt keine Machtkämpfe, keinen Streit gibt, sondern wenn, dann geht es um sachliche Debatten. Das kennen wir aus der Politik kaum noch momentan. Das klingt, als könnte es ganz schön langweilig werden bei diesem Parteitag, oder?
Ja, das könnte man meinen. Völlig relaxed ist das Ganze hier auch mal locker mit einer halben Stunde Verspätung gestartet. Und in der Tat, hier ist nicht so viel Streiterei zu erwarten wie auf früheren Parteitagen. Da hat man sich ja über alles gestritten oder man hat sich mal einen Autokonzernboss wie Dieter Zetsche als Gast eingeladen, um sich mit dem zu streiten. Das hat man jetzt anders gemacht. Man hat Igor Levit als Gast geholt. Der Mann ist Star-Pianist. Der setzt sich auch stark für Menschenrechte und Minderheitenschutz ein. Das war der, der auch sein Echo zurückgegeben hat letztes Jahr im Protest gegen Farhad Bang und Kollega. Und mit Levit sind die Grünen hier sowas von einer Meinung. Echtes Wohlfühlklima. Und dann spielte er auch noch die Ode an die Freude von Beethoven. Die ist ja auch noch die Europahymne. Anschließend stehende Ovation der Delegierten für Levit. Also es ging hier fast etwas festlich los in Leipzig. Gar nicht streitig, aber auch irgendwie sehr untypisch für die Grünen.
Die Mitgliederzahlen, die steigen momentan. Die Wahlergebnisse sind gut für die Partei. Was steht denn auf der Agenda für dieses Treffen in Leipzig mit 850 Delegierten jetzt in den nächsten Tagen?
Ja, die Europakandidaten und das Wahlprogramm. Das sind die zwei Kernthemen. Die Grünen verstehen die Europawahl im Mai als Richtungswahl. Und Parteichefin Annalena Baerbock, die hat in ihrer Eröffnungsrede betont, es gehe gerade mit Blick auf den heutigen 80. Gedenktag Reichspogromnacht um die Wahl zwischen Nationalismus oder ein klares Bekenntnis pro Europa.
Europa, liebe Freundinnen und Freunde, das ist das größte Friedensversprechen dieser Welt.
Europa, darum kämpfen wir, das rief sie den Delegierten dann zu. Und daneben stehen im Europaprogramm die klassischen grünen Themen. Also vorneweg einheitliche und ambitionierte europäische Standards beim Umwelt- und Klimaschutz. Europäische Energiewende, weg von Atom und Kohle, hin zu den Erneuerbaren. Eindämmung von Plastikmüll, Plastiksteuer, das ist der Plan. Und eine stärkere Förderung der ökologischen Landwirtschaft. Und dann muss auch noch die Kandidatenliste zum EU-Parlament abgestimmt werden. Die ersten Kandidaten dieser Liste das wird eine ganz unstrittige Geschichte werden. Die Fraktionschefin der Grünen im EU-Parlament, Ska Keller, wird wohl ziemlich glatt Spitzenkandidatin werden. Und Nummer zwei geht dann wahrscheinlich an Sven Giegold, der ist EU-Parlamentarier. Der hat sich ja als Finanz- und Steuerexperte schon einen Namen gemacht. Und dann erst bei den hinteren Plätzen, da gibt es dann vielleicht mal eine kleine Kampfkandidatur. Aber eigentlich wird auch hier in der Hinsicht viel Harmonie erwartet.
Sonst irgendwie ein bisschen Kampf? Bei welchen Themen könnte es denn selbst bei den Grünen, die so geschlossen auftreten, knifflig werden?
Ja, ein paar strittige Themen stecken da schon noch im Europawahlprogramm. Stichwort Zuwanderung. Die Grünen werben einmal mehr um eine europäische Rahmenregelung für legale Zuwanderung. Aber wenn es um Asyl geht, dann findet sich im Europawahlprogramm bisher der Satz, dass nicht alle, die kommen, bleiben können. Und diese kleine Einschränkung im Vergleich zu früheren Positionen, das hat im Vorfeld durchaus Gegenanträge auf den Plan gerufen. Mal gucken, wie das ausgeht. Streit könnte es auch um die bisherige Forderung der Grünen geben. Pkw mit Verbrennungsmotor ab 2030 komplett keine Zulassung mehr zu geben. Da steht jetzt im Wahlprogramm auf einmal nur noch möglichst abgasfreie Pkw ab 2030. Also auch hier eine Abschwächung. Und dann könnte es auch noch ein bisschen Streiterei gehen darum, wie drastisch denn laut Wahlprogramm Agrarsubventionen tatsächlich gekappt werden sollen.
Interessant ist, die Grünen fahren mittlerweile eine eher linke Sozialpolitik. Sie beschreiben sich selber als die führende Kraft der linken Mitte. Welche Punkte fordern Sie denn in dem Bereich?
Ja, Sie haben ein eigenes Unterkapitel sogar in Ihrem Wahlprogramm dazu. Da wird eine europäische Grundsicherungsrichtlinie verlangt. Es soll also, ich zitiere, ein würdevolles Existenzminimum gesichert sein. Aber wie hoch diese Grenze konkret in Euro und Cent liegen soll, das wird hier nicht benannt. Ähnlich ist das beim Mindestlohn. Auch hier verlangt das Grüne Europawahlprogramm eine Richtlinie für einen Mindestlohn. Der soll in jedem EU-Land ein auskömmliches Einkommen sichern. Aber wie hoch er im Einzelnen sein soll, das soll sich dann wiederum an den jeweiligen Lebenshaltungskosten in den Ländern orientieren. Und Grundrechte, wie sie in der EU-Grundrechtscharta verankert sind, die sollen in jedem Mitgliedsland einklagbar werden. Also nicht nur Meinungsfreiheit oder Freizügigkeit, sondern zum Beispiel auch das Recht auf den Standard eines ausreichenden Gesundheitssystems. Also auch ein großes soziales Thema.
Deutschlandfunk Nova-Reporterin Silvia Engels vom Grünen Parteitag in Leipzig. Der geht bis Sonntag.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute vor 29 Jahren, am 9. November 1989, wurden die Grenzen zwischen Ost- und Westdeutschland geöffnet. Im Jahr darauf dann die Wiedervereinigung. Und eigentlich, ja, hatten wir eine ganze Weile jetzt Zeit, uns aneinander zu gewöhnen und kennenzulernen. Und das funktioniert auch zum Teil schon sehr, sehr gut. Aber trotzdem haben viele, wenn es um Osten und Westen geht, noch viele Vorurteile im Kopf. Vor allem der Blick von Westdeutschland auf einige Regionen im Osten, von denen dann geglaubt wird, Rechtsextreme würden dort den Alltag bestimmen. Das ist natürlich ein Problem, sagt Stefan Krabbes. Er ist Blogger und er hat den Hashtag der andere Osten auf Twitter gestartet. Unter dem posten Menschen ihre Erfahrungen, die ein anderes Bild vom Osten zeichnen. Natürlich, es gibt natürlich auch ein komplett anderes Bild. Stefan, was sind denn so die Klischees über den Osten, die dich nerven?
Von Klischees kann man ja mitunter nicht reden. Es gibt ja Sachen, die sind berechtigt und es gibt Sachen, die sind unberechtigt. Ich glaube, das Hauptproblem, das ich quasi sehe, ist, dass wenn man über in Anführungsstrichen den Osten spricht oder schreibt, dass es oft sehr negativ passiert und meistens eine gewisse Deutungshoheit des in Anführungsstrichen Westens über den Osten passiert. Also was meine ich damit? Ich glaube, der Osten hat keine eigene Erzählung, weil es der Osten bisher auch nicht geschafft hatte, sich eine eigene Erzählung zu geben, noch nicht selbstbewusst genug ist, um auf das, was er geschafft hat, stolz zu sein. Zum Beispiel die Leute, die es geschafft haben, ihre Familien zu gründen nach einer sehr, sehr schwierigen politischen Umbruchsphase, die es geschafft haben, sich in ein demokratisches und wirtschaftliches System zu integrieren, das sie davor so nicht kannten. Und ich glaube, das sind so Sachen, da kann man echt verdammt stolz drauf sein. Und die Leute, die zum Beispiel heute Zivilgesellschaft bilden, die sich gegen Neonazis, gegen Rechtspopulisten stark machen, die sich für die Integration von Flüchtlingen einsetzen, die sich aber auch für Behinderte einsetzen, die sich für Frauenrechte einsetzen, die sich für gleiche Rechte für Schwule und Lesben und Transgender und Intermenschen quasi engagieren. Die gibt es ja auch im Osten. Bloß deren Geschichte ist leider noch zu leise. Und das ist auch der Punkt, der mich stört, wenn wir über den Osten reden, dass nämlich das Bild, das nur den Rechten hilft, produziert wird, dass der Osten komplett rechts sei. Weil das ist nämlich das Framing, was die Rechten natürlich als Sieger über den Osten dastehen lässt. Und das bin ich nicht bereit zuzulassen.
Unter diesem Hashtag erzählen Menschen ihre Geschichte oder zumindest ganz kurz reißen sie an. Was für Geschichten machen denn für dich den Osten aus?
Naja, ich glaube, den Osten macht genau das Gleiche aus wie der Westen, eben eine aktive Zivilgesellschaft. Und über die wird allerdings leider zu wenig berichtet. Und deswegen war auch der Hashtag für mich so unglaublich wichtig und er wurde ja auch ganz gut angenommen, dass Leute ihre Geschichte erzählt haben. Der das bewegendste Hashtag war eigentlich der, wo eine junge Dame schrieb, der andere Osten, das ist sich ehrenamtlich im Jugendclub zu engagieren und abends die Bar in einer Disco für gehandicapte Menschen zu werfen. Und das fand ich großartig. Hm. Und es gab natürlich auch noch einen Wrestler, der von seinem Verband quasi Verantwortung für die Regionen, in denen sie aktiv sind, einforderte. Und das fand ich natürlich auch ein schönes Momentum. Und es gab natürlich auch noch so die ein oder andere Firma, ich weiß jetzt deren Namen nicht mehr, aber die haben halt auch gesagt, wir beziehen ganz klar Stellung gegen Rechtspopulismus und für eine aktive Zivilgesellschaft. Und das fand ich gerade auf Seiten der Unternehmen sehr, sehr gut.
Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, über die Jahre, Jahrzehnte hat sich das Bild des Ostens, du sagst, es gibt nicht den Osten, klar, natürlich, aber das Bild hat sich ja schon verändert und ist aber ja in den letzten ein, zwei Jahren wieder etwas negativer in den Schlagzeilen. Was wünschst du dir denn auch von den Medien zum Beispiel? Was wünschst du dir für den Osten in der Berichterstattung?
Ich wünsche mir da ein Stück weit mehr Differenziertheit und vielleicht auch ein bisschen mehr Sensibilität, denn es geht ja hier darum, dass man das Kind nicht mit dem Bade ausschütten möchte. Man sollte durchaus Probleme benennen, das ist die Aufgabe von Journalismus, ist aber eben auch die Aufgabe, wie ich finde, von Journalismus, auch die Kräfte mit zu zeigen und abzubilden, die sich schon seit Jahren gegen Rechtspopulismus, gegen Rechtsextremismus und für eine vielseitige europäische Gesellschaft einbringen. Und das finde ich relevant. Denen muss man eben auch Gehör geben. Und das hat zum Beispiel in Köthen, als es die rechtsextremen Demos gab, viel besser geklappt. Da wurden die Initiativen, in meiner Wahrnehmung zumindest, besser abgebildet, die gezeigt haben, wie bunt und wie vielseitig Köthen ist.
Hashtag der andere Osten, Stefan Krabbes, über die Geschichten, die für ihn den Osten Deutschlands ausmachen. Und es tut mir leid, wenn es wieder mal so ein bisschen so klang, als würden wir im Westen über die im Osten sprechen. Da sind wir eigentlich schon drüber weg. Und zwar eigentlich schon lang. Wir sind eins.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Hallöchen, Popöchen. Na, wie geht's? Ja, läuft, ne? Und selbst, ja, muss, ne? Tschö mit Ö. So Floskeln im Alltag sind generell schon unlustig. Bei Zeitungstexten oder im Radio ist es oft nicht nur unlustig, sondern auch noch sehr nervig. Aber bei uns in den Medien ist es auch eben manchmal so, dass wir ungefiltert irgendwelche Phrasen übernehmen. Ne? Wie zum Beispiel, es wird mit Hochdruck daran gearbeitet. Oder die Vorsitzende gibt ihr grünes Licht für die Sache. Oder die Menschen schlagen Alarm. Was sind das für Floskeln? Sebastian Pertsch ist Journalist in Berlin und er beschäftigt sich sehr viel mit Sprache, unter anderem in seinem Projekt Floskelwolke. Da kürt er jeden Monat die Floskel des Monats. Sebastian, was ist so die Floskel, die dir in den letzten Wochen besonders aufgefallen ist?
Nun, wir hatten ja zwei politische Wahlen in Hessen und in Bayern. Da kam einiges zum Vorschein. Wir haben herausgefunden, dass die rote Linie besonders aktiv war im vergangenen Monat.
Die rote Linie, du hast jetzt gerade gesagt, da kam einiges zum Vorschein. Ist doch auch eine Floskel.
Ja, natürlich.
Hast du bewusst benutzt.
Natürlich. Das Schlimme ist ja mit unserem Projekt Floskelwolke. Also auf der einen Seite kritisieren wir das. Wir versuchen natürlich zu sensibilisieren. Aber mir rutscht, glaube ich, immer mehr eine Floskel raus aus Versehen. Aber ertappe mich denn selbst.
Mal abgesehen von der Formulierung an sich, aber was sagt das denn über unsere Zeit aus? Also wir erinnern uns ja auch an die Jamaika-Verhandlungen, Koalitionsverhandlungen im Bund. Da hieß es ja auch immer, bis hierhin und nicht weiter, die rote Linie. Also wir sprechen ständig über die rote Linie.
Ja, das ist schon erstaunlich, denn gerade diese Floske ist eine relativ neue. In unseren Köpfen ist das eigentlich wahrscheinlich schon viel länger verankert. Wir denken, die gibt's eigentlich schon eine halbe Ewigkeit. Die ist mal wieder so aus den USA rübergeschwappt. Tourette Line ist eigentlich dieser Ursprung in den 60er Jahren. Ich glaube, das hing damit zusammen, dass irgendwelche Versicherungsmakler, Versicherungsrepräsentanten sich auf einer Karte rote Linien gezeichnet haben, wo sie ihren Bereich festgelegt haben. Also nicht angelehnt an richtige Ortsmarken oder Regionen, sondern eigene festgelegt. Und so hat sich das ein bisschen verbreitet. Ähnlich haben wir das natürlich auch im Deutschen lange Zeit gehabt, teils immer noch, dass wir dort Regionen meinen. Also gerade bei Konflikten, bei Kriegszuständen im Ausland wird dann immer gesagt, dass eine rote Linie überschritten wurde, weil denn irgendwelche Rebellen oder wer auch immer einen Bereich, eine Grenze möglicherweise überschritten hat. Und da passt möglicherweise schon noch eher die rote Linie. Mittlerweile ist das ganz anders. Also es geht eher so Richtung, dass jemand einen Tabubruch begangen hat. Das Absurde ist dann wiederum, die rote Linie ist total undefiniert. Man weiß gar nicht, wo sie ist und jeder definiert sie woanders. Insofern ist das ein Kuddelmuddel geworden und natürlich ist es auch ein inflationärer Gebrauch mittlerweile.
Absolut. In den Alltag hineingeschwappt sozusagen, diese genau. Floskel. Welche Floskel poppt bei euch so langsam hoch in eurer Floskelwolke für die nächsten Tage und Wochen?
Oh, da habe ich gar nicht nachgeschaut. Aber die Klassiker sind natürlich immer wieder dabei, wie Paukenschlag und ja, das gehört natürlich dazu. Oder aller Zeiten ist mittlerweile, ich glaube, das ist so eine Formulierung, die wir auch in der Floskelwolke aufgenommen haben. Denn aller Zeiten bedeutet ja auch das in der Zukunft. Und wenn wir sagen, die besten Kinofilme aller Zeiten, dann können wir das gar nicht wissen. Also wir können nur das, was bisher rausgebracht worden ist, analysieren. Allerdings ist das, glaube ich, so eine Formulierung, die sich geändert hat und wo man auch sagen kann, okay, da gibt es eine Änderung, wo man sagen kann, ja, gut, der ursprüngliche Sinn ist eigentlich ein anderer, aber wir müssen uns damit zufrieden geben, dass das jeder mittlerweile so nutzt und das auch jeder versteht.
Sebastian Pertsch und die beste Floskelwolke aller Zeiten in Deutschlandfunk Nova. Oder wir übertreiben noch ein bisschen und sagen, die schwerste Dschungelprüfung aller Zeiten und aller Zeiten, die noch kommen werden. So, Ende Gelände für diese Woche.
Ciao mit V.
Wow, kannst du drehen und wenden, wie du willst. Ilka, die Zeit rennt mal wieder. Man wird nicht jünger, die Nacht ist noch jung. See you later, Alligator.
In a while, Crocodile.
Nicht schlecht, ne? Sollen wir noch ein bisschen sammeln? Ende gut, alles gut.
Oh Gott. Stimmt's oder habe ich recht?
Da steckst du nicht drin.
So jung, komm mal nicht mehr zusammen.
So, Freunde der Sonne, das war's von uns.
Das Leben ist ja kein Wunschkonzert.
Ilka Knicke war dabei, Ralf Günther. Euch ein schönes Wochenende. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.